You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Auf rechte Gewalt zu reagieren, das erfordert zweierlei. Einerseits gilt es den Betroffenen, Solidarität zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass sie in ihrer Situation nicht alleine sind. Andererseits müssen den Tätern die Grenzen ihres Handelns aufgezeigt werden, im besten Fall, dass ihr Handeln unangenehme Folgen für sie selbst hat. Betroffene von rechter Gewalt brauchen in ihrer Situation aber oftmals eine ganz konkrete Beratung. Wer kann mir helfen, mich begleiten? Welche Rechte habe ich? Welche Schritte kann ich tun? Solche Fragen zu beantworten, dafür gibt es in vielen Städten Opferberatungsstellen. Die sind von Förderungen abhängig, jetzt drohen ihnen Kürzungen. Damit wollen wir uns in dieser Ausgabe der Antifa News auseinandersetzen. Thema sind außerdem Spuren des Kolonialismus in Leipzig und wir wollen auf eine Demo in Leipzig hinweisen. Das ist das Programm, los geht's.
Seit 2015 hat rechte und antisemitische Gewalt enorm zugenommen, also seit Pegida durch die Straßen läuft und die AfD zunehmende Wahlerfolge feiert. Letztes Jahr wurden in Sachsen-Anhalt über 150 rechte Gewalttaten registriert. Davon betroffen waren knapp 300 Menschen. Das hat die mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt bilanziert. Die Opferberatung hat in Sachsen-Anhalt mehrere Büros. Sie berät, begleitet und unterstützt Opfer rechter und antisemitischer Gewalt. Solche Beratungsstellen gibt es bundesweit. Beraten und koordiniert werden diese Stellen vom Dachverband für Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. Der Verband existiert seit 5 Jahren. Doch wie lange es den Verband noch geben kann, ist aktuell ungewiss. Dieses Jahr läuft die Förderung des Programms Demokratie Leben aus. Das Programm wird von der SPD-Familienministerin Franziska Giffey verantwortet und finanziert mit knapp 10 Millionen Euro jährlich die Beratungsstrukturen. Ministerin Giffeys Entwurf für das Folgeprogramm sieht zwar eine Erhöhung der Fördergelder vor, allerdings verkompliziert sich der Zugriff auf dieses Geld für alle Dachverbände der Opferberatung und der Aussteigerprogramme.
Stattdessen ist der Plan, dass man den Demokratiezentren für die einzelnen Beratungsprojekte Geld gibt, die diese dann für Fortbildung zum Beispiel beantragen können. Und dann können diese wiederum bei den Demokratiezentren für diese Fortbildung das Geld beantragen und das an die Dachverbände weitergeben. Und wie das sich schon ganz kompliziert auch schon so anhört, ist dieses verwaltungstechnisch aufwendige, komplizierte Verfahren über die einzelnen Bundesländer bedeutet im Wesentlichen das Ende für die Dachverbände in dieser Form, da es halt gar keine Sockelfinanzierung mehr gibt für die Dachverbände und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel für die Qualitätssicherung zuständig sind, halt überhaupt gar nicht mehr daraus bezahlt werden können.
Frank Zobel ist selbst tätig im Verband für Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt. Er befürchtet mit dem neuen Förderprogramm ein Ende der Dachverbände im kommenden Jahr, da künftig die Finanzierung von den einzelnen Bundesländern abhängen soll.
Also die Verkomplizierung ist im Wesentlichen ganz klar. Also eine Ansage, so wie es bisher geplant ist oder so wie es sich bisher darstellt, geht es halt um eine faktische Abschaffung der Dachverbandsstrukturen, weil die diese gar nicht mehr arbeiten können. Also ganz praktisch erklärt ist es halt so, dass wenn eine Fortbildung muss ja geplant werden, muss erstmal übergeguckt werden, evaluiert werden, was sind gerade die aktuellen Problemlagen in den Beratungsstellen. Dazu sind langwierige Auseinandersetzungen notwendig. Auch das Ganze kann gar nicht mehr passieren, indem sozusagen gar keine Mitarbeiterinnen in den Dachverbänden mehr vorhanden sind. Und das ist ja auch nur ein Teil. Also wenn wir darüber reden, über den offenen Brief jetzt von den über 160 WissenschaftlerInnen, dann geht es darum auch, dass die Dachverbände dafür zuständig sind, dass ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis stattfindet. Und auch das kann sozusagen mit keinen MitarbeiterInnen nicht mehr so stattfinden, da die einzelnen Beratungsstellen mit den zahlreichen total überlastet sind, seit dem massiven Anstieg auch der rechten Angriffe seit Oktober 2015, seit den rassistischen Mobilisierungen von AfD, Pegida und Co.
Die Nachfrage für Beratungen aufgrund rechter oder antisemitischer Übergriffe besteht weiterhin. So steht Halle im Vergleich mit anderen Großstädten in Sachsen-Anhalt an zweiter Stelle. Über die Beratungsstellen erhalten Betroffene professionelle und unbürokratische Beratung und Unterstützung. So werden Kosten für entstandene Sachschäden oder einen Anwalt übernommen. Doch wie Frank Zobel bereits erwähnte, nicht nur die Opfer rechter Gewalt sind angewiesen auf solche Beratungsstellen. Hier findet auch ein Austausch von Wissen statt. Zahlreiche Historiker und Historikerinnen und Wissenschaftlerinnen sehen in der auslaufenden Finanzierung für die einzelnen Verbände auch ein Ende ihrer Forschung In einem offenen Brief kritisieren sie die Pläne der SPD-Familienministerin Franziska Giffey zur Neuauflage des Förderprogramms Demokratie leben.
Im Wesentlichen geht es darum, dass diese 160 Forscherinnen, die halt aus der sozialen Arbeit kommen, aus den Sozialwissenschaften, Kriminologie oder der kritischen Migrationsforschung, in dem Vorhaben des Ministeriums eine Demontierung der drei Dachverbände sehen und ihre unverzichtbare Arbeit darin halt verloren gehen sehen und eine Strukturförderung für diese drei Dachverbände fordern sozusagen, die halt das genau sicherstellt. Und das ist eine unglaublich undankbare und großartige Unterstützung von diesen vielen WissenschaftlerInnen, die auch dazu geführt hat, dass wir ein Treffen hatten im Ministerium mit dem parlamentarischen Staatssekretär, was aber leider immer noch nicht ein Angebot von Seiten des Ministeriums beinhaltet hat.
Die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des offenen Briefs fordern ein Bundesprogramm, das die Demokratie fördert. Und dazu gehört für sie die Förderung der Dachverbände. Bleibt diese Förderung aus, ist ein Wissenstransfer zwischen Praxis und Theorie kaum mehr möglich. Frank Zobel gibt Einblick, wie die Arbeit des Verbands für Beratungsstellen für die Wissenschaft genutzt wird.
Für uns als Opferberatungsstellen ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch in dem offenen Brief benannt ist, ist sozusagen das unabhängige Monitoring echter Gewalt. Also da geht es beispielsweise darum, dass ja zwar dass es offizielle Zahlen gibt, die aber in keinster Weise irgendwie die Realität rechter Gewalt, rassistischer Gewalt, antisemitischer Gewalt in Deutschland abbilden. Und genau deswegen gibt es dieses unabhängige Monitoring, wozu halt beispielsweise der VBRG, also der Dachverband der Opferberatungsstellen, mit dem Aufbau beauftragt wurde. Und genau hier liegen natürlich Zahlen vor, die von Forschung darüber benutzt werden können für die Arbeit. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo das halt zu finden ist, auch so ein Wissenstransfer.
Das Monitoring rechter Gewalt ist nur ein Instrument des Verbands der Beratungsstellen, um rechte Gewalt analysieren und bekämpfen zu können. Neben der Koordination der einzelnen Beratungsstellen in den Ländern organisieren die Dachverbände auch zahlreiche Infoveranstaltungen und beraten politisch Verantwortliche. Der Austausch findet auf vielen Ebenen statt und stützt die Demokratie so maßgeblich. Gerade mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen und die derzeitige gesellschaftliche Situation ist es notwendig, diese Verbände zu fördern. Der offene Brief ist bestenfalls der Auftakt für eine Kampagne zur Förderung der Verbände. Jetzt gilt es, für die Situation der Dachverbände und die unsichere Finanzierung eine Öffentlichkeit herzustellen. Zeigt euch solidarisch mit den Verbänden, damit Beratungsangebote für Opfer rechter und antisemitischer Gewalt und Programme für Aussteiger aus der rechten Szene weiterhin koordiniert werden können.
Rassismus früher und heute. Die AG Postkolonial zeigt koloniale Zustände und Denkwelten in Leipzig um die Jahrhundertwende vom 19. in das 20. Jahrhundert durch das Sichtbarmachen von weiter bestehenden Orten und weitergetragenen Namen auf. Neben den Orten und Namen nehmen heutige Spuren des Kolonialismus auch andere Formen an. Der heutige Rassismus ist in seiner Genese eng verknüpft mit Kolonialrassismus. Der Kolonial- und Alltagsrassismus in der Epoche des Kolonialismus und Imperialismus ist nicht mit dem Ende des Kolonialismus in den 1960ern erloschen. Er bildete vielmehr die machtpolitische Grundlage für Rassentheorien, die weltweit für die Legitimation weißer Überlegenheit in verschiedenster Auslegung genutzt wurden. Darunter rassistische Kategorisierungen, die von verschiedenen Gruppen oder einzelnen Menschen anderen Menschen auferlegt worden sind. Verbale und körperliche Gewaltakte, die durch Unterdrückung von Widerstand oder zerschlagenem Widerstand die Abwertung von Menschen durch die gleichzeitige Aufwertung von Menschen zur Folge hatte. Die unterdrückenden, klassifizierenden Denkmuster, modifiziert in ihrer Auslegung, wurden weitergetragen und werden es noch immer und bleiben somit wirkmächtig. Rassismus früher und heute. In diesem Radiobeitrag werden Beispiele von Namen und Orten aufgegriffen, die exemplarisch zeigen, wo, trotz aller Modifikation, Parallelen zwischen historischem und gegenwärtigem Alltagsrassismus erkennbar sind. Wir werden sehen, wie diese nicht für sich abgeschlossen in einer vergangenen Zeit stehen. Darüber, wie der Zusammenhang zwischen Kolonialrassismus und heutigem Rassismus greifbar wird, soll in diesem Radiobeitrag anhand zwei verschiedener Standorte und einem Namen in Leipzig, die kolonialgeschichtliche Bezüge aufweisen, nachgedacht werden. Das Kristallpalast Varieté in der Leipziger Innenstadt beruft sich auf die Tradition des 1882 unter demselben Namen gegründeten Varietés, das sich bis zum Zweiten Weltkrieg in der Wintergartenstraße befand. In diesem 15.000 Gäste fassenden Amüsiertempel trat im Jahr 1885 eine Gruppe TänzerInnen aus der neu erworbenen deutschen Kolonie Kamerun auf. Dazu spielte die Kapelle des Königsächsischen Infanterieregiments den Kamerunmarsch. Erstaunt berichtete das Leipziger Tageblatt darüber, dass die KamerunerInnen nach einem der Auftritte zu einem spontanen Bierkommers eingeladen wurden. Es wurden Hüte getauscht und Reden gehalten. Makaoli, die Respectsperson der Gruppe und in seiner Heimat am Kamerunfluss ein ganz respektabler Grundbesitzer, hielt die erste Ansprache mit einem Glas Cognac in der Hand und in außerordentlich gewandter Rede. Nachdem der erste deutsche Redner sein Bier geleert hatte, wünschte ein zweiter noch, dass die AfrikanerInnen ebenso schnell Deutsch lernen sollten, wie sie vorher Englisch gelernt hatten. Danach wurde noch bierselig zusammen gesungen, Heil dir im Siegerkranz und Wacht am Rhein. Der Autor des Leipziger Zeitungsartikels stellt dann noch verwundert fest:
Allein ein Wort, wie wir ihn mit dem Worte verbinden, sind sie kaum.
Offenbar waren sie ihm nicht wild genug oder zu intelligent. Kabarett und Kleinkunst ist beliebt und wird viel geboten. Auf der Homepage der Stadt Leipzig steht heute stolz geschrieben:
Charakteristisch für Leipzig ist die Vielfalt an Kabarett- und Kleinkunstbühnen. Allein in der Innenstadt gibt es 6 Kabarett. Dank dieser Vielfalt erwarb Leipzig den Beinamen Kabarett-Hauptstadt Deutschlands.
Wir gehen 131 Jahre zurück ins Jahr 1885. Es stellt eine Absurdität dar, kolonisierte Menschen aus einem Erdteil, der zum Eigen erklärt wurde, im Varieté auftreten zu lassen. Anstatt die Umstände aufzudecken und zu hinterfragen, steht dieses Ereignis als Selbstverständlichkeit in der Geschichtslandschaft des Varieté. Kolonisierte Menschen treten zur Belustigung kolonisierender Menschen auf. In der Beschreibung und Bewertung der KünstlerInnen in der Zeitung:
Allein ein Wort, wie wir ihn mit dem Worte verbinden, sind sie kaum.
Erstreckt sich eine koloniale Denkwelt, die eine Aufwertung eines Wir durch die Abwertung der Kameruner KünstlerInnen erschafft. Ist der Auftritt kolonisierter Kameruner KünstlerInnen und deren Darstellung in der Presse ein einzigartiges, abgeschlossenes Kapitel der Geschichte dieser Kabaretthauptstadt? Wir gehen ein Jahr zurück, ins Jahr 2015. Das Kristallpalast Varieté wirbt für seine Dinnershow. Ganz, ganz anders. Und
entführt in die Westernwelt von Rothäuten und Bleichgesichtern. Das Spiegelzeltrestaurant zur Goldenen Gans verwandelt sich in den Golden Girls Saloon, in dem den Zuschauern nicht nur Winnetou und Old Shatterhand begegnen. Gastgeber Herbert von Krämefeld und seine Gattin Anna Karenina laden zum romantischen Wildwestabend ein, an dem sich ganz ungeniert alle Klischees und Figuren begegnen, die uns gemeinen Mitteleuropäern zum Thema Wilder Westen einfallen. Da dürfte es nicht verwundern, wenn Sam Hawkins einen Blick auf N'Chochi wirft, während Sheriff Herbert den Cartwright-Brüdern an Polly's Bar einen Whisky trinkt und der Sohn der großen Bären zum Lied vom Tod mit dem Wolf tanzt.
Es wird geworben, selbstironisch, allen Klischees und Figuren begegnen zu können, die uns gemeinen Mitteleuropäern zum Thema Wilder Westen einfallen. Der Titel des Abends lautet »Von Rothäutern und Bleichgesichtern«. Soll dies einen reflektierten Umgang mit rassistischen Stereotypen darstellen, wenn Selbstironie angewandt wird? Wieso dient das Aufgreifen von Klischees zur Unterhaltung? Was bewegt VeranstalterInnen des Kristallpalast, den Wilden Westen aufzugreifen? Welche Bedürfnisse des Publikums erfüllt solch eine Veranstaltung? Eine Belustigung über die für ein Wir funktioniert scheinbar durch das Aufgreifen von Klischees, Figuren und diskriminierende Bezeichnungen wie Rothäuter. Die Unterdrückung von Menschen, die von den hier bezeichneten Bleichgesichtern geschehen ist, und die Privilegien, die sie haben, bestehen bis heute fort. Kolonialrassistisches Denken und Handeln machte es möglich. Ist heute also das rassistische Aufgreifen von früherem Rassismus lustig?
Das Kristallpalast Varieté in Leipzig zeugt von der Geschichte des Kolonialismus, hier aufgezeigt von der Leipziger AG Postkolonial. Die AG Postkolonial ist Teil des Vereins Engagierte Wissenschaft und die AG hat sich auf Spurensuche kolonialer Orte in Leipzig begeben. Sie zeigt eine Reihe von Leerstellen in der Leipziger Stadtgeschichte auf. Sie untersucht die Nachwirkungen des Kolonialismus in der Gegenwart. Die AG Postkolonial hat noch weitere Orte in Leipzig aufgespürt. Dem wollen wir in den nächsten Ausgaben der Antifa News weiter nachgehen. Ah! Wir bleiben in Leipzig. Anfang September stehen in Sachsen Landtagswahlen an. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich der gesellschaftliche Rechtsruck erneut in einem Wahlergebnis der AfD ausdrücken. Die Partei könnte ihr bestes Wahlergebnis bei den Landtagswahlen erzielen und damit ihren Einfluss in Sachsen noch vergrößern. Rechte Strukturen und Gedanken werden damit weiter gesellschaftsfähig. Ziemlich zeitgleich wird in Sachsen auch das neue Polizeigesetz mit unzähligen Einschränkungen für jeden Einzelnen in Kraft treten und mit aller Härte durchgesetzt. Gegen diese Zustände wollen Jugendliche aus Leipzig auf die Straße gehen. Die Gruppe Fight for Your Future ruft für den 1. Juni zur Demonstration auf. Sie wollen für eine solidarische Gesellschaft auf die Straße gehen. Die Gruppe besteht aus Schülern und Schülerinnen, aus Studierenden und Auszubildenden aus Leipzig. Ein Mitglied der Gruppe erklärt, wie sich Fight for Your Future gegründet hat.
Also wir sind schon vor einem Jahr schon das erste Mal zusammengekommen, weil wir in Leipzig gesehen haben, es gibt irgendwie wenig Tage in Leipzig, die politisch besetzt sind von vordergründig Jugendlichen, dadurch, dass ja zum Beispiel solche traditionellen Sachen wie der 1. Mai in Leipzig halt nie richtig begangen werden, weil halt viele Leute immer ins Umland fahren, um sich dort Nazis in den Weg zu stellen. Und abgesehen vom 8. März, vom Frauenkampftag, gibt es halt wenig eigene Inhalte, die politisch gesetzt werden in Leipzig, und es wird hauptsächlich reagiert. Und wir haben halt damals gesagt, wir wollen halt gerne irgendwie so einen Tag finden, an dem wir es auch wieder schaffen, Menschen mit unseren politischen Forderungen oder unseren politischen Inhalten zu erreichen und eben nicht immer nur gegen irgendwas auf die Straße zu gehen. Deswegen ist die Unterschrift ja auch für eine solidarische Gesellschaft. Das heißt, wir gehen halt nicht nur gegen all die Sachen, die uns irgendwie einschränken oder die uns fertig machen auf die Straße, sondern eben halt auch ganz konkret für halt einen solidarischen Umgang, besonders halt innerhalb der Jugend und unter uns Jugendlichen.
Als Tag ihrer Demonstration hat sich das Bündnis den 1. Juni ausgesucht, den Kindertag. Ein Sprecher des Bündnisses erklärt den Hintergrund dieses Datums.
Der Kindertag war ja schon immer eng verbunden mit der Bewegung für Kinderrechte ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts und vor allem mit dem Umgang der Schutzbedürftigkeit von Kindern und fand natürlich großen Anklang in der Arbeiterklasse. Und im Zuge der 1931 in Wien abgehaltenen zweiten Arbeiterolympiade wurde ein Fest des Kindes gefeiert und für den 19. Juli ein Kindertag ausgerufen. Aufgrund der politischen Lage in Europa und dem Erstarken des Faschismus wurde der aber nicht mehr regelmäßig begangen und erst wieder durch Antifaschistinnen in der Internationalen Demokratischen Frauenföderation ab 1945 versucht zu etablieren, die sich allerdings dann nach Ostdeutschland begeben mussten, weil sie kriminalisiert wurden als kommunistische Organisation. Und während im Osten der Kindertag ab dann 1950 am 1.6. als Feiertag eingeführt wurde, wurde im Westen ja eigentlich erst ab der Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention 1989 wirklich begangen und ist ja heutzutage auch eher ein Fest des Familienministeriums, als dass wirklich die Bedürfnisse der Kinder und der Jugendlichen angehört werden, was wir gerne erreichen wollen.
Wir, das ist das Bündnis Fight for Your Future aus Leipzig. Die Jugendlichen wollen am 1. Juni für eine solidarische Gesellschaft auf die Straße gehen. Die Demonstration soll Anlaufpunkt und Vernetzungsort für Jugendliche sein. Was die Jugendlichen dazu bewegt, auf die Straße zu gehen, das erklärt hier noch einmal ein Mitglied der Gruppe.
Prinzipiell geht es quasi in dieser Bündnisarbeit halt natürlich auch, weil gerade dadurch, dass wir halt aus Sachsen kommen, ist es natürlich hier mit der sächsischen CDU, mit der AfD, mit den großen Nazi-Problemen, die wir hier auch im Umland haben. In Leipzig kann man das ja immer halbwegs gut ausblenden. Ist es natürlich da so ein vordergründiges Thema, aber davon abgesehen sehen wir natürlich auch in vielen anderen Sachen irgendwie Problematiken in dem Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, im Kapitalismus, der uns halt irgendwie auch als Jugend anfängt, gegeneinander auszuspielen, dass so ein Konkurrenzkampf vorherrscht, dass wir halt für uns irgendwie auch sehen, dass so viele Jugendliche irgendwie nicht mehr richtig mithalten können, nicht mehr hinterherkommen, wo ja viele Leute immer sagen, wir haben ja so viele Möglichkeiten, dass das halt am Ende dazu führt, dass trotzdem die Leute nicht so richtig wissen, wohin mit sich selber, dass es immer früher schon Leute mit Burnout-Problemen, mit Depressionen, mit Essstörungen gibt. Das sind Sachen, die machen uns betroffen, die machen uns sauer und dem möchten wir halt zum Beispiel Solidarität entgegensetzen, dass wir eben aufhören, uns irgendwie als Konkurrentinnen zu sehen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir wieder anfangen, miteinander zu arbeiten. Dann ist uns natürlich auch irgendwie Ökologie ein Thema, was uns aktuell wieder, also was ja insgesamt mehr Interesse bekommt und uns deswegen auch sehr betrifft. Es geht am Ende schon ums große Ganze und wie wir da vielleicht irgendwie schaffen, Lösungsansätze zu finden. Das geht uns halt definitiv alle was an als Jugendliche dieser Welt und deswegen haben wir halt auch dieses Fight for Your Future, dass wir das halt nicht immer nur so hinnehmen und nicht immer nur am Wochenende irgendwie in Clubs feiern gehen, sondern dass wir irgendwie schauen, dass wir uns organisieren, dass wir uns irgendwie zusammentun, dass wir uns als Jugend, dass wir solidarisch bleiben untereinander, dass wir zusammenstehen und gucken, wie wir diesen Planeten irgendwie noch retten können, damit es halt auch eine Zukunft für uns alle gibt.
Das Bündnis Fight for Your Future aus Leipzig setzt sich also für eine Zukunft für Jugendliche ein. Das soll lautstark am 1. Juni in Leipzig auch gefordert werden, auf der Demonstration Fight for Your Future. An dem Tag wird aber nicht nur in Leipzig demonstriert, fast zeitgleich findet in Chemnitz der Tag der deutschen Zukunft statt, ein jährlicher Aufmarsch von Neonazis. Das Bündnis Fight for Your Future ruft dazu auf, dass man zunächst in Chemnitz antifaschistisch demonstriert und anschließend dann nach Leipzig fährt, um sich an der Fight for Your Future Demo zu beteiligen. Die beginnt um 18 Uhr am Lene-Vogt-Park. Und für alle Interessierten aus Halle, das Bündnis Fight for Your Future ist diesen Samstag, den 25. Mai, in der Galle zu Gast, also der ehemaligen Hasi am Galgenberg 2a. Dort wird es ab 18.30 Uhr einen Mobi-Vortrag geben. Das waren soweit die Antifa-News für die Woche um den 23. Mai herum, wie immer nachhörbar unter freie-radios.net. Bis nächste Woche.